Dankeschön. Preis dem Herrn. Halleluja. Er lässt uns nie allein, dieser Jesus Christus, von dem wir hier sprechen. Und ich freue mich, dass wir heute jetzt in seine Gegenwart treten können. Und mein Thema ist Heilung der Seele und des Geistes. Also es geht um Gesundheit. Und Jesus kam in diese Welt, um uns gesund zu machen und zu erlösen von Krankheit, von Sünde, von Tod und Teufel und was weiß ich noch von was allem. Er kam in diese Welt als der Erretter. Morgen haben wir auch ein gutes Thema und ich lade dich jetzt schon zu diesem Thema ein. Alles, was du brauchst, ist schon da. Das wächst, das ist in der Erde oder du musst es nur entdecken und entwickeln. Es ist alles da. Du sollst diese Rohstoffe dieser Erde gebrauchen und einfach sie benutzen zur Ehre Gottes. Und wir werden darüber sprechen. Morgen ist jetzt zwar auch Erntedank. Wir danken Gott für alles, was er uns gegeben hat, das ganze Jahr über. Aber wir danken nicht nur das ganze Jahr über. Nicht nur einmal im Monat oder einmal im Jahr. Nein, wir danken für alle Tage für alles Gute, was kommt. Alles Gute und Vollkommene kommt vom Herrn. So, Heilung der Seele und des Geistes. Hier versuche ich eine Botschaft zu bringen, die du vielleicht noch nie gehört hast. Etwas ganz Neues, was Gott mir in der Vorbereitung aufgeschlossen hat, was ich entdeckt habe, durch viele Beobachtungen, auch in der Seelsorge und so weiter. Menschen suchen Heilung, aber sie suchen nicht den Heiler. Die Menschen suchen immer Heilung, aber die suchen nicht den Heiler. Jesus Christus ist dieser Heiler. Und je mehr die Menschen den Geistheilern und welchen Heilern auch immer nachlaufen, auch den Ärzten, desto kränker werden sie. Die Ärzte machen die Leute nicht gesund. Die skalpieren einen, operieren einen, die spritzen einen, die impfen einen, was auch immer ist. Jede Impfung in deinen Körper kommt ein Stück Krankheit. Und damit du die Krankheit vielleicht nicht später kriegst und so weiter. Und so weiter. Menschen suchen Heilung, aber was ist die wahre Quelle der Heilung? Was heilt mich wirklich? Wie viele Menschen suchen bei den falschen Propheten Heilung, bei den falschen Heilsbringern, was auch immer sei. Und dann werden sie besudelt, beschmutzt, ihnen wird vielleicht Krankheit eingeredet und dann wieder ausgeredet. So passiert das bei vielen Geistheilern. Du hast das und das, da werden Familienaufstellungen gemacht und dann wird den Leuten so viel erzählt, was alles sein könnte, was gar nicht ist. Und die Leute bilden sich was ein und Einbildung ist auch eine Krankheit. Einbildung ist auch eine Krankheit. Viele Menschen sind zerrissen in ihrer Seele und in ihrem Geist. Da stimmt vorne und hinten nichts mehr. In meiner Bibel heißt es, wo zwei oder drei eins werden, was sie bitten, das wird passieren. Wenn du mit deiner Seele, mit deinem Geist und mit deinem Körper übereinstimmst, dann kannst du machen, was du willst, dann funktioniert, dann ist die Gegenwart Gottes da. Aber viele Menschen sind zerrissen. Viele Menschen wissen heutzutage sehr viel. Eigentlich müsste man heute den Menschen nicht mehr das Evangelium predigen. Die sind bestens informiert. Die sind so über Gott und über die Welt, über die Unterwelt und das Jenseits informiert. Durch so viele Bücher, durch so viele Experten. In der Bibel heißt es, in der Endzeit wird das Wissen zunehmen. Und es verdoppelt sich fast alle paar Jahre. Aber was ist passiert? Die Seele ist zerrissen, der Geist ist zerrissen. Das stimmt vorne und hinten mit den Menschen nicht überein. Also die meisten Leute bestehen nur aus Fragmenten, als Stücke. So, sie sind zerfetzt von Formalismus, sind zerfetzt durch das ganze Wissen, was sie haben. Sie sind mit dem nicht einverstanden, mit jenem nicht einverstanden. So, durch lauter Spannungen. Und so bestehen sie aus Seelenfragmenten. Und dann sind sie scheinheilig und die denken, ich weiß alles, ich verstehe alles. Und dann werden sie selbstgerecht wie die Pharisäer. Ich weiß alles, Gott, ich danke dir, dass das nicht bei mir der Fall ist. Und derweil ist das der Fall bei denen. Ein Weiser hat einmal gesagt, je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich. Nur als Beispiel. Und der Mensch, der fromm ist, der Gott nicht kennt, der zerfleischt sich dann in seiner Religion. Er wird in alle möglichen Lüsten hineingezogen oder Steckenpferde, die er danach reitet. Er wird selbstsüchtig. Wie hat einmal ein Poet, ein deutscher Poet gesagt, zwei Seelen habe ich in meiner Brust. Und da gibt es Spannung. Die eine Seele will und die andere Seele will es nicht. Der eine Teil meines Lebens will das haben und der andere Teil will es nicht haben. Auch mit meinem Körper. Was ist Geisteskrankheit? Geisteskrankheit gibt es eigentlich nicht. Geisteskrankheit, wenn die Hand nicht mehr mitmacht, das ist Geisteskrankheit. Nein, das ist körperliche Krankheit. Der Geist oder der Körper gehört nicht, gehorcht nicht dem Geist. Macht nicht, was die Seele sagt. So viele Menschen sind unglücklich. Viele Menschen leiden unter Persönlichkeitsspaltung. Das nennt man in der Psychologie Schizophrenie. Ihnen fehlt die innere Einheit, diese Ausgeglichenheit und Ausgewogenheit. Ich habe eigentlich auch festgestellt, viele Menschen können gar nicht mal mehr diskutieren heutzutage. Entweder streiten sie, entweder bleiben sie auf ihr Extrem sitzen, dass sie flexibel sind, dass sie ja miteinander reden, vergleichen, Kompromisse finden. Das gibt's heute nicht mehr. Entweder weiß oder schwarz, was anderes gibt's nicht mehr dazwischen. Viele Menschen fehlen diese geistliche Balance, das geistliche Gleichgewicht. Sie verstehen die Wahrheit, aber sie tun die Wahrheit nicht. Und das ist das Schlimmste. Man versteht die Wahrheit und man tut die Wahrheit nicht. Man versteht die Bibel. Da, manche Leute, die nicht in die Kirche gehen, die wissen die Bibel besser, wie mancher Gläubige, der in einer Gemeinde ist. Die haben die Bibel auseinandergenommen, sie haben so ausdiskutiert und die können dir was erzählen. Die können ja biblische Geschichten besser erzählen wie mancher Pastor. Und sagen, nein, das stimmt nicht. Und da können Sie sogar durch das Googlen, durch das Internet, was wir heutzutage haben, da kann sich so sich einarbeiten in eine Sache. Aber die tun die Wahrheit nicht. Zwischen Tun und Wissen ist eine große Kluft. Ja, ihre Augen werden gehalten, so wie bei den Blinden, bei den Jüngern da von Emmaus, die von Jerusalem weggehen, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, brannte nicht unser Herz. Die Herzen brennen von den Menschen und das ist, was die Menschen kaputt machen. Die verbrennen innerlich. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach. Weißt du, so viele Leute sehen die Realität, sie sehen die Not, sie sehen das Elend und dann sagen sie, ich kann nicht helfen. Und das zerreißt einen, diese inneren Spannungen. Zwei Seelen habe ich in meiner Brust. Als Jesus zum ersten Mal seinen Dienst begann, da begann er mit der Bibelstelle aus Jesaja Kapitel 61 und da sagte, der Geist des Herrn ist auf mir. Gesandt, den Armen das Evangelium zu predigen. Und ich lese hier, der Geist des Herrn ist auf mir und er ruht auf mir und hat mich bevollmächtigt, den Armen die Botschaft zu bringen und den Verzweifelten Trost. Und dann sagte ich, rufe, ich verkündige euch Freiheit, ihr Gefangenen. Ihr sollt frei werden, ihr sollt von den Fesseln gelöst werden und die Kerkertüren sollen sich öffnen. Die Menschen waren gefangen. Die Juden sagten, nein, wir sind schon immer Abrahams Kinder gewesen. Und die wurden wütend, dass sie Jesus hörten, dass er sagt, ihr seid krank, bei euch stimmt's nicht. Sag doch einem Menschen, du, bei dir stimmt's nicht. Der kann Professor, Doktor sein und so weiter, sämtliche Titel haben und doch doof sein. Und wir haben so viel doofe Gebildete. Ich rufe, sagt Jesus, ich rufe ihnen zu. Jetzt erlässt sich den Menschen die Schuld. Ja, ich habe keine Sünden. Ich weiß von mir selber. Als der Evangelist mir schrieb, bekenne deine Sünden dem Herrn Jesus Christus und du wirst Frieden haben. Ich habe gesagt, lieber Evangelist, ich habe keine Sünde. Ich habe noch nie gesündigt. Ich habe niemand umgebracht. Und das verstehen die Leute unter Sünde, wenn sie jemand umbringen, wenn sie eine Bank ausrauben oder sonst was. Ja, und dann hat er nachgedacht. Dann schrieb er mir wieder zurück, denken Sie doch nach. Haben Sie noch nie was falsch gemacht? Doch. Also wenn ich ehrlich bin, jeder Mensch hat falsch gemacht. Und haben Sie noch nie gelogen? Und die Wissenschaftler haben ja festgestellt, dass jeder Mensch am Tag mindestens 200 Mal lügt. Verstehst du? Haben Sie noch nie gelogen? Und dann habe ich alles aufgeschrieben, was mir so eingefallen ist. Du, da ist ein Heft voll gewesen. Nach der Weile muss ich noch das zweite Heft mir besorgen, um meine ganzen Sünden aufzuschreiben. Hier, ich erlasse euch die Schuld. Doch nun ist die Zeit gekommen, sagt der Herr Jesus hier weiter aus dem Jesaja-Buch, dass der Geist des Herrn den inneren Frieden schenkt und er mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, dass ich die Trauernden trösten soll. Jesus kam, um die Trauernden zu trösten und dass die Leidenszeit von Zion, von der Welt, von der Menschheit vorbei ist und sie zerstreuen sich in der Asche auf dem Kopf in voller Verzweiflung. Mit dem Propheten Jesaja steht es drin und so weiter. Es tut ihnen leid und dann vergessen sie wieder alles, sobald es wieder besser geht. Sie tragen Trauergewänder und der Herr sagt, ich will euch duftendes Öl geben und schöne Kleider. Ich will euch die Mutlosigkeit wegnehmen und Jubel soll sich bei euch einstellen. Und es soll sein wie grünende Bäume. Und wo ist das, wenn ich so die Menschen heute anschaue, die werden matter, dass sogar Kinder das Selbstmord begehen. Jugendliche Selbstmord begehen, die sind erschöpft vom Leben. Und das ist die geistige Krankheit unserer Tage. Die Krankheit beginnt in den Gedanken, nicht nur in den Umständen. Wir haben alles und wir haben doch nichts. Schau doch, die Familien, die haben Geld, die haben Autos, die haben Häuser, die haben, ja, die machen Ferien und die unternehmen so viel und doch ist das Herz leer, die Menschen sind leer. Was nützt es, wenn du alles hast und dein Herz ist leer, deine Seele ist leer? Schau den Menschen ins Gesicht. Willst du wirklich glücklich, verstehst du? Und wenn sie ehrlich sind, da sind sie unglücklich, nachts, da heulen sie. Wir haben dann den König Nebukadnezar. Nachts ist er der starke Mann. Nachts sitzt er auf dem Thron und regiert. Tags sitzt er auf dem Thron und regiert und ist der starke Mann. Und nachts frisst er Gras wie ein Ochse, steht so, so träumt er, so sieht er sich. Dann wachsen seine Haare, seine Nägel, wie beim Struwelpeter, werden ganz lang, verstehst du? Bis er Gott die Ehre gibt. Wie wird die Seele geheilt? Viele Menschen sind niedergeschlagen, sind ängstlich, mutlos, haben Komplexe. Sie fühlen sich minderwertig, sind innerlich blockiert. Das, was ich tun will, tue ich nicht. So wie der eine, den ich hier beerdigt habe, einen Kommunisten, der hat gesagt, er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Und ich frage, welcher Mensch kann seine Ideale verwirklichen? Niemand. Und Jesus kam uns von diesen Fesseln, dass wir gebunden sind, unfähig sind, etwas Sinnvolles zu tun, zu erlösen, damit wir wieder normal sind, damit wir wieder gesund sind, damit wir wieder uns entwickeln können, damit wir innerlich heilen. Wenn du zu etwas keine Freude hast, dann gelingt es auch nicht, dann hast du nur Pech und Pannen. Aber wenn du zu etwas Freude hast und Lust hast und sagst, oh, das bringt mir was, dann können dich keine 10 Pferde zurückhalten. Nur nebenbei. Jesus kam, um die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind, so steht es in dem Evangelium, die innerlich zerrissen sind, voller Spannung. Das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen fehlt mir. Ich habe keine Kraft zum Vollbringen. Viele Menschen fühlen sich negativ gepolt. Dann kannst du noch so positiv denken, so religiöse Klimmzüge veranstalten und so weiter. Du hast einfach so nichts Lust. Was bringt mir das? Und wenn du heutzutage Leute fragst, ob es arm oder reich, vergiss sie alle, ob es reich oder arm, was kann ich ihnen schenken? Ja, ich habe alles, ich brauche nichts. Verstehst du? Ich habe alles. Aber du kannst keinem Armen was schenken, der sagt auch, ich habe alles. Und der Reiche, was willst du dem schenken? Der hat auch alles. Das ist der Mensch. Aber etwas fehlt ihm zum Glück. Die Menschen sind so abgestumpft, so gefühlskalt, so gemütsarm. So frigide, sofort erregbar, wenn es irgendwas schief läuft, dann werden sie ärgerlich, platzen sie, gehen gleich hoch. Und dann, auf der anderen Seite sind sie so kalt, die können nicht mehr lachen. Guck mal, die kleinen Kinder können noch lachen. Ein Kind lacht bis zu 200 Mal, so kleines Baby, bis zu 200 Mal am Tag. Und Erwachsene können im Monat vielleicht 20 Mal lachen. Ein superreicher Milliardär wurde an seinem Geburtstag, so am 50. 60. Geburtstag, mal gefragt, ja, Sie haben ja alles, Sie könnten glücklich sein, Sie könnten lachen. Dann sagte, wissen Sie was, ich habe nicht einmal 14 Tage, kann ich sagen, dass ich glücklich gewesen war, nicht einmal 40 Tage in diesem ganzen Leben, an seinem Geburtstag, wo er glücklich gewesen hat. Geld macht nicht glücklich, Geld beruhigt vielleicht, aber schau, wie diese ganzen Reichen schlafen mit der Pistole im Nachtkasten. Verstehst du? Die haben keinen Frieden. Überwachungskamera, Bodyguards und was sonst. Die Multimilliardäre. Menschen suchen nach Frieden. Ich sage nachher ein paar Gedanken. Wie kann die Seele heilen? Gott will deine Seele ausfüllen. Dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht, steht in der Heiligen Schrift. Aber weil die Menschen nicht kapieren, die schauen nicht mehr nach innen. Die sehen nur die ganze Umwelt verstreckt. Die ganze Umwelt wird schmutzig und so weiter. Aber die Innenweltverschmutzung ist noch viel schlimmer als die ganze Umweltverschmutzung zusammen. Da wird nichts gemacht. Da wird auch nie was gesagt über die Innenweltverschmutzung. Da ist der Mensch blockiert. Da ist er abgestumpft. Er versteht, aber er versteht doch nichts. Gestern habe ich gepredigt, verstehst du? Wer gottlos ist, der sei fernerhin gottlos. Wer heilig ist, der soll fernerhin heilig sein. Denen kann es nicht helfen, selbst wenn du möchtest. Und da hilft nur eines, ein totaler Zerbruch. Und deshalb sagt Jesus, er ist gekommen, um zu heilen, die zerbrochenen Geistes sind. Er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen, das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Jesus kam, um die seelisch Gefangenen frei zu bringen. Du kannst im KZ sein und glücklich und frei sein, und du kannst draußen in der Freiheit sein und du bist gefangen. Gefangen von falschen Meinungen, Vorurteilen, gefangen, ja, von allen möglichen Geistern und Dämonen. Und im KZ, da sind viele Leute viel freier gewesen, wie hier in der freien, demokratischen Welt. Jesus kam, um Befreiung zu bringen, um ihnen das Gefängnis zu öffnen, dieses innere Gefängnis. Viele sind falsch erzogen. Du darfst nicht. Du kannst nicht. Und so weiter. Und durch lauter Verbote sind sie schon in so ein Gefängnis hineingekommen. Und fast die meisten sind ihre eigenen Kerkermeister. Die haben die Tür zugemacht und kriegst nicht mehr auf. Oder genauso, du bist rausgegangen und der Wind hat die Tür zugeschlagen. Und jetzt, wo ist der Schlüsseldienst? Und ich möchte dir einen Schlüssel geben, wie du dein Leben wieder ganz neu gestalten kannst durch die Gnade Gottes. Und erst, wenn Jesus einem begegnet ist, ist er getröstet, ist ihm geholfen. Manche Leute verstehen das nicht und schütteln mit dem Kopf. Nein, Jesus, nein. Die nehmen lieber Buddha, lieber Mohammed oder weiß ich sonst noch was. Selbst den Teufel akzeptieren sie. Der könnte ihnen helfen oder Drogen oder sonst was. Aber Jesus, ach, weil die Leute einen Vorurteil haben gegen Jesus. Aber er ist der Heiland der Welt. Und wie viele ihn aufnahmen, so steht es in der Heiligen Schrift, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Erst wenn wir das Angebot Jesu annehmen, werden wir getröstet, wird uns geholfen, werden wir richtig frei. Meine Bibel sagt, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Frei von Religion, frei von Vorurteilen, frei von der Sünde, frei vom Teufel. Der ist getröstet. Der weiß, mein Leben gehört nicht dieser Erde, mein Leben gehört dem Himmel. Und das ist schon Befreiung. Dass ich weiß, ich bin nicht nur zum Sterben geboren und die Erde, und dann das Gras von unten wachsend anzugucken. Ich bin geboren, um Gott zu verherrlichen, Gott die Ehre zu geben. Sobald Jesus in unser Leben hineinkommt, und zwar richtig reinkommt, dann atmen wir auf, dann ist unsere Not gelindert, dann leben wir auf. Eine Zeit des Aufatmens kommt, hat Jesus gesagt, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde, wo das Evangelium gepredigt wird, Menschen atmen auf, Arme, egal wo sie atmen auf, sie freuen sich selbst in der Armut, danken Gott und preisen Gott, dass sie so viel haben. Ich könnte euch Geschichten erzählen von armen Menschen. Viele arme Menschen sind glücklicher als die Millionäre und Milliardäre. Die sind glücklicher. Die haben vielleicht nur ein Hemd und das noch zerrissen womöglich und ein paar Socken, die schon geflickt sind, aber sie sind glücklich. Ich werde nie vergessen, ich bin in Jugoslawien und da besuche ich eine Familie mit vielleicht 10 Kindern. Und die haben nur ein Glas Wasser. Die haben nicht mehr Gläser, verstehst du? Nur ein Glas, ein großes Glas. Und ein bisschen Speck auf dem Tisch und eine Essiggurke oder saure oder Gurke und ein Kantenbrot. Und dann dankt der Vater, Gott, ich danke dir, dass wir so viel haben. Er sagt, lieber Bruder, du weißt nicht, was wir in Deutschland alles haben. Wie reich gesegnet wir sind. Und die Leute danken nicht einmal, die gehen am Tisch wie Schweine zum Trock. Und danken Gott nicht. Aber der Mann dankt, Vater, ich danke dir, dass wir so viel haben. Und das ist, was einen glücklich macht, wenn wir anfangen zu danken. Die Undankbarkeit ist, ja, das Übel in dieser Welt. Ich will nur haben, 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 aber man dankt Gott nicht dafür. Eine Zeit des Auflebens und des Aufatmens kommt. Und nur so können wir uns wieder aufrichten und können diese ganzen negativen Gedanken hier lassen. Und Jesus will all die, die am Boden liegen, wieder aufrichten, ihren Geist aufrichten, dass sie nicht nur denken, ach, ist das wirklich alles? Viele Menschen sind von Natur Hühner, verstehst du? Die sind Hühner. So, die pickeln immer nur, gucken nur, was unten ist, was wächst hier an der Erde. Vielleicht kriegen da noch ein Käferchen oder vielleicht da ein Körnchen und die picken es. Aber wir sollten Adlermenschen sein, aufsehen. Die Bibel sagt, lass uns aufsehen auf den Herrn. Und aufpfahren wie ein Adler. Und das ist, wie die Seele auflebt. Und er sagt, nein, ich lebe doch nicht von diesen Würmlein. Und ich lebe nicht von diesen Körnlein. Meine Speise ist ganz was anderes. Und damit, womit du deine Seele speist, das wird deine Seele. Egal, ob du links oder rechts, in welcher Kammer auch immer. Und Jesus will die Menschen aufrichten. Ihr Geist, ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihre Emotionen, die sind zerschmettert, sind zerbrochen. wie ein Spiegel. Verstehst du, in lauter Scherben. Und sie sehen zwar ein bisschen was, sie sehen etwas, aber sie sehen nicht das ganze Bild. Und wir sollen durch die Gnade Gottes und durch das Evangelium und durch die Predigt des Evangeliums und durch das Wort Gottes das ganze Bild sehen. Von unserem Empfängnis bis zu unserer Himmelfahrt. Und ich stehe vor der Himmelfahrt. Ich werde bald in den Himmel fahren. Irgendwann in den nächsten 50 Jahren. Wenn Gott Gnade schenkt. Wir stehen vor der Himmelfahrt. Und mein Leben ist bestimmt. Ja, mein Leben ist erfüllt nicht nur von Arbeit und von Jahren, sondern ich bin erfüllt von Erlebnissen, von Erfahrungen, von ja, Heimsuchungen Gottes, im Guten wie im Schlechten. Ich habe gelernt in meinem Leben, nimm die Stunden, wie sie kommen. Und ich sage, Dankeschön, Vater, das war auch gut wieder. Wir müssen auch diese bitteren Kräuter schlucken, denn die meisten Leute wollen nur noch Weißbrot, Weißmehl, Weißzucker, verstehst du? Und nur das und das, das macht die Zähne kaputt und das macht dein Leben kaputt. Und Jesus ist gekommen, volles Leben und volles Genüge zu geben. Und er will unser Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Die Menschen hier, der moderne Mensch in dem Westen insbesondere, ist so auseinandergerissen, so fragmentiert. Ja, und wir sollen wieder anfangen zu leben. Denn Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Fang an wieder zu leben. Fang an wieder zu atmen und richtig zu schnaufen. Die falschen Propheten zermürben dich. Hör nicht auf sie, was die auch immer erzählen, die ganzen Geistheiler. Die ganzen Esoteriker, Spiritisten und welche Menschen auch immer, sie ruinieren dein Leben, zerstören deinen Geist. Lieber du bist dumm und glücklich, als gescheit und unglücklich. Verstehst du, was ich sage? Und mancher Dumme ist glücklicher als der hochgebildete, intelligente Mensch. Der freut sich. Ich bin mit Richard Wurmbrand hier auf dem Flughafen, bring den Richard Wurmbrand zum Flughafen, aber das Flugzeug ist nicht so schnell geflogen, wir haben noch ein bisschen Zeit gehabt. Und da ist eine Frau, und die hat so Püppchen, eine ältere Frau, hat so Püppchen und spielt da und unterhält sogar meine Kinder und die lachen, verstehst du, und bringt die Nachbarleute zum Lachen. Und dann kommt, und die trinkt wieder eine Tasse Kaffee, verstehst du, aber das ist die ganze Zeit. Und dann sagt die Bedienung, halten Sie sich nicht an diese Frau auf, die kommt so alle 14 Tage, 3 Wochen kommt sie immer von Zürich hierher geflogen. Und ja, sie muss hier ein Erlebnis gehabt haben. Und sie ist eine glückliche Narrin. So hat die Frau gesagt, da diese Bedienung, eine glückliche Narrin. Und dann hat Richard Wurmbrand gesagt, oh Gott, auch ich möchte, wenn ich mal sterbe und wenn ich mein Leben zu Ende geht und wenn ich verrückt werde, ich möchte ein glücklicher Verrückter sein. Verstehst du? Glücklich. Nicht das Leben so tierisch ernst nehmen. Und die kommt, es war eine reiche, muss eine reiche Frau gewesen sein, die hat nicht ärmlich ausgesehen, die kommt extra vom Zürich, um hier auf Tegel da die Leute ein bisschen zu unterhalten mit so Püppchen. Und mit Fingerspiele da und so weiter. Glücklich sein. Und glücklich sein ist so viel wert, das nicht mit Geld zu bezahlen, das kannst du auch nicht kaufen. Du kannst Glück nicht mit Geld kaufen. Ich komme nachher auf den Punkt zu sprechen, was mir ganz wichtig ist. Du kannst die Seligkeit, du kannst die Herrlichkeit, du kannst die Segnungen Gottes nicht mit Geld kaufen. Nur in aller Liebe. Und viele arbeiten mit okkulten Methoden von vielen, diese Geistheiler. Ich denke nur, der Zauberer Simon da in Samaria, da das ganze samarische Volk verzaubert. Viele verwenden auch sogar die weiße Magie in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und bekreuzigen sich noch groß. Und verwenden die Bibel sogar und legen die Hand auf die Bibel. Das ist weiße Magie. Und wir denken, na guck mal, der liest aus der Bibel, der spricht Gottes Wort. Humbug ist das, weiter nichts. Und die Menschen werden belastet. Eleonore von Reuss singt in einem Lied, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch kommen viele mit Sünden beladen und unzufrieden zurück. Und sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe, in Ehre und Glück. Ja, die Welt kann dir das nicht geben, was der Mensch braucht. Und der Teufel versucht uns zu verlocken. Ja, er nützt unsere Schwachheiten aus. So, ja, er benutzt alles Mögliche, alles Finstere, alles, was nicht Gott ist. Immer was nicht Gott ist. Das benutzt er, um zu sagen, guck mal, probier mal da, probier mal dort, probier mal hier. Bis wie der verlorene Sohn, bis er am Schweinetrock landet. Und dann hat er nichts mehr. Und wer soll ihm jetzt helfen? Der Vater. Der Vater. Und Gott erlaubt, dass wir bankrott gehen. Gott erlaubt, dass wir krank werden. Gott erlaubt, dass wir kaputt gehen, bis wir erkennen, wir brauchen den Vater. Und wir brauchen den Heiland. Das gibt in der christlichen Welt, ganz besonders, ich spreche auch zu Christen, und viele Christen hören meine Predigten, es gibt so viel fromme Hexerei, Wahrsagerei und Zauberei im Volk Gottes. Und sie sind unglücklich, wenn ich so die Christen anschaue. Ja, die benutzen die Religion, wie Karl Marx gesagt hat, als Opium. Ja, um ein bisschen so high zu sein, ein bisschen Stimmung zu erhaschen, um glücklich zu sein. Und alles, was sie so gewinnen, egal wo, ist alles nur Schein. Das ganze gottselige Wesen, schreibt auch Apostel Paulus, ist nur ein Schein, weil die Kraft fehlt. Da kommen Probleme, da legen sie flach und sagen, ich kann nicht mehr. Aber der gläubige Mensch, der kann immer mit Gott noch. Der steht auf wieder und der macht wieder weiter. Der gibt sich nicht auf. Wenn deine Seele gesund ist, dich kriegt kein Tod und kein Teufel. Und kann dich nicht fertig machen. Weil der in uns ist, der ist stärker als der in der Welt ist. Aber die meisten haben diesen Jesus gar nicht. Die sind religiös. Die Kraft Gottes kennen sie gar nicht. Und wissen, was die Kraft Gottes ist? Die Kraft Gottes, wenn sie uns begegnet, die zerbricht uns. Als der Daniel dem lieben Gott begegnete, lag er wie tot am Boden. Als Johannes dem lieben Gott begegnete auf der Insel Patmos, lag er wie tot am Boden. Er ist fertig. Und Jesus heilt zerbrochene Herzen. Halleluja. Viele Menschen sind nicht zerbrochen. Ja. Das Geknickte wird er aufrichten. Die Enttäuschten wird er trösten. Die Niedergeschlagenen wird er wieder auf die Beine bringen. Die Verzweifelten, die an sich selbst verzweifeln, denen wird er helfen, wieder zurechtzukommen. Die Traurigen wird er trösten. Aber wir werden das nicht. Wenn sobald ein bisschen knistert, rennen wir gleich zum Pastor, zum Psychologen, zum was weiß ich, zu wem auch immer. Bitte helfen Sie mir, ich bin in großer Not. Nein, Gott will, dass du dir selber hilfst. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Viele Christen sind in der Mühle Satans geraten. Der Teufel hat sie irgendwo abgefangen und verführt und ihr Ziel verrückt. Dann fangen sie an zu meditieren. Ich habe nichts gegen Meditation. Meditation ist gut, aber Meditation ohne Heiligen Geist ist Käse. Du brauchst den Heiligen Geist, sonst kommst du wieder in den Klauen Satans. Entleere dich. So ist es im Hinduismus, Buddhismus. Entleere dich. Und du wirst immer leerer und blöder und blöder am Schluss. Weißt du, was die Bibel uns lehrt? Genau den anderen Weg. Werdet voll Heiligen Geistes. Voller Lob, voller Dank, voller Kraft, voller Herrlichkeit. Nicht nur entleere dich. Das ist, was in der ganzen Meditation passiert. Entleere dich. Und dann werden deine Gefühle, die Gedanken zerrissen, deine Seele und so weiter, die bleiben auf der Strecke. Die kommen gar nicht mit. Und du wirst ein Opfer der Dämonen. Ein schönes Bild. Im Psalm 23 sehe ich. Ja, da geht es im Psalm 23 geht es wirklich um die Wiederherstellung der Seele. Ja. Da wird alles wieder zusammengesetzt und zusammengefügt, was der Teufel zerstört hat. Der Herr ist mein Hirte. Halleluja. Er ist mein Tröster. Und da wird wieder alles intakt und vollständig gemacht. Und da heißt es, und er weidet mich auf einer saftigen Wiese. Oh, da kann ich schmatzen. Da kann ich es genießen. Auf einer saftigen Wiese. Und zum frischen Wasser oder zu frischen Quellwasser führt er. Und ein wichtiger Hinweis ist, wie meine Seele gesund wird und heil wird, indem ich gute Nahrung für meine Seele bekomme. Gute Predigten, die mich ermutigen, die mich zum lieben Gott bringen. Ja, und sag mir, was du isst, und ich sag dir, was du bist. Ich habe in Indien, da war ich 14 Tage nichts, kein Fleisch gegessen, nur noch so Mandarinen und was weiß ich, nur lauter so süße Früchte, die dort wachsen. Am Schluss habe ich sogar gerochen wie eine Mandarine. Verstehst? Man riecht es sogar. Ja, auf dem Körper, das strahlt. Weißt du, was man isst, das wird man auch. Diesen Duft hat man, dieses Aroma hat man in sich. Das hat mir so gut getan. Sag mir, was du isst, und ich sag dir, was du bist. Isst starke Predigten, die dich motivieren, die dich herausfordern, die dich provozieren. Und dann heißt es weiter hier, Psalm 23, er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Weg und macht, obwohl wenn ich dann mit dem Herrn wandle hier, der macht seinen Namen damit Ehre, wenn er mich auf sicheren Wege führt. Guck mal, Gott war da, Gott hat durchgetragen, Gott hat ihn geführt. Ach, der Herr war gut. Ja, das ist, er gibt mir neue Kraft. Und wenn ich auch durch dunkle Täler gehe, fürchte ich kein Unglück, denn der Herr ist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Verstehst du, wenn der Herr seinen Stab hochhebt, ja, da regiert der Herr, da hat der Herr das Sagen. Ein gesunder Christ lässt sich von Gott was sagen, sich von Gott korrigieren. So wird meine Seele gesund. Ich brauche keine Seelsorge. Ich muss Ihnen euch in aller Ehrlichkeit sagen, ein gesunder Christ, der mit Gott lebt, braucht keine Seelsorge. In aller Liebe, der hört Gottes Wort, der hört Gottes Stimme, der wird geleitet vom Heiligen Geist, der Herr führt ihn auf die grüne Weide, der Herr sagt, plötzlich, du willst es gar nicht, aber du schlägst deine Bibel auf und genau die Stelle fällt dir ins Auge. Vielleicht hast du vor Jahren mal gelesen und unterstrichen oder angekreuzt. Ach, das habe ich vor Jahren mal gelesen, aber jetzt hat diese Bibelstelle was zu sagen. Er führt mich zum frischen Wasser. Plötzlich höre ich irgendeinen guten Gedanken für meine Seele. Und dann heißt es im Vers 3 hier, Psalm 23, und er stellt meine Seele wieder her. Er restauriert mich, er baut mich wieder auf. Der gute Hirte bindet alles zusammen. So, ich habe einen fantastischen Ausgangspunkt und plötzlich, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Und er bringt mich nach Hause und ich werde bleiben im Hause des Herrn ewiglich. Das ist, wie die Seele gesund wird. Aber bei den meisten Menschen stimmt das nicht. Da rennen sie hin und her, springen von Blume zu Blume, wie die Schmetterlinge. Ich habe auf meinem Balkon den Bienchen mal zugeguckt. Du, deine Biene, die ist so lang in eine Blüte drin und ich weiß gar nicht, was sie da macht. Aber auf jeden Fall, die ist so bemüht, um den Honig rauszuholen. Und die Christen, die sind so flattergeistert, die springen da mal ein bisschen und dort mal ein bisschen. Nein, welcher der Geist Gottes leidet? Gottes Geist leidet uns kontinuierlich. So, Jesus beginnt seinen Dienst mit der Entlastung der Menschen. Der Teufel belastet die Menschen, aber der Herr befreit sie von unnötigen Lasten. Und überleg einmal, was für unnötige Lasten hast du in deinem Leben? Denk doch mal drüber nach. Setz dich mal hin und nimm einen Zettel in der Hand und schreib auf, so in deiner stillen Stunde, das belastet mich, das belastet mich, das belastet mich, das belastet mich. Wenn ich abends nach Hause komme, verstehst du, wenn ich mich am Fernseher hinsetze, das belastet mich, wenn ich am Computer mich hinsetze, das belastet mich und so weiter. Ich werde immer nur belastet, belastet, belastet. Der will was von mir und der will was von mir und jener will was von mir und das Telefon belastet mich. Ich meine nicht nur mich, nicht mich, sondern die Menschen, ich spreche allgemein. Ja, der Teufel belastet die Leute. Die Juden haben die Christen belastet, die müssen euch beschneiden lassen. Heute hat mir einer geschrieben, wir sollen Sabbat halten und uns beschneiden lassen. Hier in Berlin gab es einen Pastor im Südstern, der hat den Leuten, die Pastoren eingeschrieben, Brüder, wir sollten biblisch sein und uns beschneiden lassen. Versteht? Und Jesus hat das Gesetz erfüllt und die Beschneidung ist zu Ende. Lob und Dank. Wir sind am Herzen beschnitten, nicht am Zipfel. In aller Liebe. Am Herzen beschnitten. Wenn du getauft bist, brauchst du dich nicht mehr beschneiden zu lassen. Du brauchst nicht mehr diese gesetzlichen Formen. Du bist mit Gott im Bund. Du hast ein gutes Gewissen. Und heute hat mich sogar einer, ich soll Sabbat halten, ich soll das machen und soll das machen. Dann sind wir eine wahre Gemeinde. Wir sind noch keine wahre Gemeinde. Ich will nicht ins Alte Testament wieder zurück. Ich bin froh, dass ich im Neuen Testament lebe. Und so viele Menschen sind krank, weil sie nur im Alten Testament leben. Die Jehovas Zeugen, die nehmen ihre ganzen Predigten aus dem Predigerbuch, also dem Prediger Salomo. Und der Prediger Salomo war ein Abgefallener. Erst am Schluss erkennt er, dass der Herr Herr ist. Aber zuerst sagt er, alles ist Wind, ein Haschen nach Wind. Du bist getauft, hast einen Bund mit Gott geschlossen und du solltest fröhlich weiterziehen deine Straße. So wie dieser Kämmerer, er zog fröhlich seine Straße weiter. Und wenn du fröhlich deine Straße weiterziehst und glücklich bist, nimmst jede Stunde aus der Hand Gottes, oh Halleluja, dann wirst du gesund. Traurige Menschen sind krank. Da sollte ein junger Bursche mal einen Prediger vor Jahren, vielen Jahren vom Bahnhof irgendwo abholen und so weiter. Aber er hat kein Bild, kein Foto gehabt vom Prediger, wusste nicht, wie der Prediger aussieht. Und hat immer die Leute geguckt, das könnte vielleicht sein, ein Prediger, der könnte ein Prediger sein. Und da ging einer tatsächlich so seinen Magen, ein bisschen gekrümmt und Bauch gehalten und so weiter. Und dachte, das wird bestimmt ein Prediger, der so demütig, verstehst du, gebückt geht. Dann sagt er, entschuldigen Sie, sind Sie der Prediger, der hier bei uns predigen sollte? Und sagte, na, ich weiß gar nicht, ich war gar nichts. Aber sie gehen zu einem Prediger. Er sagte, ja, ich habe Bauchschmerzen. Das ist, aber so, die Leute denken, wenn jemand ein bisschen gebückt ist, ein bisschen krumm ist oder ein bisschen Kopf schräg hält, dass er schon fromm ist. Nein, Menschen werden nur krank durch die Pharisäer. Ich denke nur an diese krumme Frau in der Synagoge. Liebe Tochter, steh auf, steh grad. Auch du bist eine Tochter Abrahams, verstehst du? Du musst nicht pucklig rumlaufen. Du sollst dich aufrichten im Namen Gottes. Der Teufel zerbricht die Menschen, zerstört die Menschen, verstümmelt die Menschen. Deshalb löst dich von religiösen Fanatikern, von Sekten. Und ich muss jetzt ganz frei weg sagen, Leute, die dir Bürden aufbürden, die sie selber nicht einmal selbst tragen. Ich habe in Jerusalem, da bin ich bei einem, ja, so möchte gern Juden und der sogar Pressearbeit macht und vieles andere mehr. Und dann sage ich, ja, du bist ja Jude geworden. Der war zuerst Christ, hat sich dann beschneiden lassen, ist Jude geworden und wirbt fürs Judentum, ging sogar in die israelische Armee. Und sage ich, ja, du bist Jude geworden. Ja, ich bin ein Jude. Aber weißt du, mit dem Herzen bin ich gar kein Jude. Und sage ich, wieso? Denn eigentlich der Jude darf nur 1,2 Kilometer am Sabbat zur Synagoge gehen. Die Synagoge, aber seine Synagoge, die in der er geht, ist ein bisschen weiter. Ich fahre bis dort und dort mit dem Auto hin und dann laufe ich zu Fuß. Verstehst du? Aber das ist Arbeiten. Autofahren ist Arbeit am Sabbat. Verstehst du? Aber das sind alles Heuchler. Und Heuchelei macht die Menschen krank in aller Liebe. Auch als Christ. Du solltest das sein, was du wirklich bist. Nicht nur Sonntagschrist, sondern auch Werktagschrist. Und die meisten Christen sind nur Sonntagschristen. Keep smiling. Dann werden sie aufgeputzt und so weiter. Und dann sind sie glücklich, heben die Hände hoch und preisen den Herrn. Aber wo ist das Wochentags? Da benehmen sie sich wie der Teufel. In aller Liebe. In aller Liebe. Erzähl mir nicht, dass du fromm bist. Weißt du, unser Leben muss kontinuierlich sein. Einfach mit Gott leben und dann werden wir gesund. Solange die Seele zerrissen ist, solange wir innere Spannung sind, so und so. Wir können nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Und wir können nicht zwei Herren dienen. Das ist in der Bibel. Heute kannst du vielleicht danken, Gott, dass die Gemeinden nicht mehr, die Pfingstgemeinden und so weiter, die freien Gemeinden nicht so extrem und konservativ sind. Aber ich habe in Stuttgart eine Schwester gehabt. Der Vater war sehr extrem. Ja, wir müssen heilig dem Herrn sein. Und da stand er immer heilig dem Herrn. Immer, wenn er ein Zeugnis gab, wir müssen heilig dem Herrn sein. Und dann er hat seine eigene Tochter tyrannisiert. Dann Hochfrisur, Wollstrümpfe und dergleichen. Und diese Schwester hat auf der Bank gearbeitet. Die ist auf der Toilette auf dem Bahnhof, hat sich umgezogen und ist dann, so wie ein ganz normales Mädchen, eine ganz normale Frau, ins Geschäft gegangen. Und wenn sie wieder abends kam, hat sie sich wieder umgezogen, damit sie ihrem Vater gefällt. Und sie kam zu mir und sagt, ich halte es nicht mehr aus. Diese Heuchelei, dieses Doppelleben. Frommes Mädchen oder fromme Tochter und dann draußen der Welt, so wie alle anderen Menschen auch. Wir sollen das sein, was wir wirklich sind. Und wir sollen echt sein. Und du kannst nicht von Äußerem her sagen, das ist ein Kind Gottes. Kind Gottes ist man im Herzen, ist man im Geist, ist man im Denken. Nur in aller Liebe. Ich spreche aus Erfahrung. 50 Jahre Pfingsterfahrung, Pfingstlererfahrung, Charismatikererfahrung. Was weiß ich, welche Erfahrung ich auch noch habe. So. Jesus befreit die Menschen, die belastet waren, die gehetzt und getrieben waren von der Religion. Im Predigerbuch heißt es, sei nicht zu religiös. Das macht dich krank. Das macht dich krank. Und mein Thema ist heute Heilung der Seele. Jesus hat alles für dich schon getan. Du darfst nicht irgendwie nur mehr Zweifel und Heucheln und Doppelleben führen. Du darfst dich auf der grünen Wiese legen und die Wolken angucken. Ja. Und die Vögel sehen, wie die frei sind, diese Freiheit genießen. Ich darf mit mich lagern auf der grünen Wiese und am frischen Wasser. Das plätschert, das Bächle. Du darfst die Erlösung, die Ganzheit, den Segen und so weiter voll genießen und dann auf dein Leben übertragen. Oh Gott, ich fühle mich so wie ein Vogel. Bin frei. Bin frei. Und solange wir Teile von uns haben, die nicht intakt sind, die Mängel haben, verstehst du, du hast auf etwas Lust, ja, nimm dir diese Freiheit. Paulus sagt, mir ist alles erlaubt, aber es frommt und bessert mich nicht alles. Aber nein, das darf ich nicht, ich bin ja Christ. Ja, was hat David gemacht? Eigentlich die Schaubrote, als er unterwegs war und hungerte. Eigentlich die Schaubrote sind nur für Priester, aber er sagt, ich bin jetzt in Hunger und ich möchte auch die Schaubrote jetzt, also bitte gib mir Priester diese Schaubrote. Und der Herr hat ihn nicht totgeschlagen, der ist nicht gestorben. Als er die Schaubrote aus dem Heiligtum genommen hat und gegessen hat, weil er in Not war, weil er unterwegs war. Ein Christ macht sowas nicht. Aber ich könnte euch Geschichten erzählen. Wir haben einer meiner Bibelschmuggler hier von Berlin aus, der hat noch Bibeln geschmuggelt nach Rumänien und der hat mitgenommen einen Koffer Bibel und dann ist er im Zug und dann fährt er durch Rumänien oder durch den Ostblock nach Rumänien und als Zugkontrolle, da sieht er, dass Kontrolleure kommen und kontrollieren und er hat noch nie in seinem Leben geraucht. Er kommt von Stettin, aus einer Pfingstgemeinde, hat nie in seinem Leben eine Zigarette im Mund gehabt. Dann fragt er den Zöllner, der auf ihn zukommt und Kabine für Kabine kontrolliert und er hat seine Bibeln da drin, sagt er, haben Sie Zigarette, können Sie mir eine Zigarette geben? Dann nimmt er Zigarette und gibt ihm eine Zigarette und können Sie auch Feuer geben? Der sagt, dann hat er die Zigarette geraucht mit ihm zusammen im Gang und er ist an seinem Kabine vorbeigegangen und du, mir wärst zum Kotzen gewesen, hat er gesagt. Aber der Heilige Geist hat mir gesagt, verlange eine Zigarette von dem. Ja, stell dir mal sowas vor. Weißt du, das ist keine Sünde, eine Zigarette, eine Pfeife oder sonst was zu rauchen mal. Da geht die Welt nicht unter. Und er hat ein Zeugnis gehabt, wie Gott ihn geleitet hat. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Stell dir vor, hätte er das nicht gemacht, der wäre vielleicht im Gefängnis heute. Wir müssen dem Heiligen Geist gehorchen, was er euch sagt. Das tut. Nicht, was die Kirche sagt und was die Religion sagt. Wir sind besonders anfällig für den Täuschungen Satans. Nein, das darf man nicht. Und dann lockt er uns auf die falsche Fährte. Und ja, dann plötzlich sind wir irgendwo drin verwickelt und da kommen wir gar nicht mehr raus. Aber Jesus kam, Satans Ketten zu zerbrechen. Es gibt Tätigkeitsfelder in der heutigen Gesellschaft, die bringen Menschen in große Not. Und ich möchte ein Thema anschneiden, was eigentlich falsch ausgelegt und falsch gedeutet wird. Aber ich möchte von der Bibel her eigentlich dieses Thema beleuchten. Was sagt die Bibel dazu? Viele Menschen treiben Unzucht. Weißt du, was Unzucht ist? Es ist nicht nur Hurerei. Unzucht, verstehst du? Die tun etwas, was Gott nicht geboten hat, was Gott verboten hat sogar. Die meisten Christen wissen nicht, was Unzucht ist. Sie vermischen sich mit Nicht-Christen. Das ist schon Unzucht. Und sie denken, warum bin ich nicht so glücklich? Guck mal, die in der Welt sind glücklich. Die genießen ihr Leben. Und ich muss darben, nur trockenes Brot essen, verstehst du? Und die essen noch das und das. Das erste Mal, wo Unzucht in der Bibel begegnet ist, bei Biliam, 4. Mose 22 und 23. Da heißt es, Israel sollte verflucht werden. Aber das hat nicht funktioniert bei diesem Biliam hier, diesem falschen Propheten. Hat nicht funktioniert. Dann geht er zum Moab, dem König, und sagt, weißt du, es funktioniert nicht. Gott hat nicht erlaubt, was gesegnet ist, gesegnet und bleibt gesegnet. Es kann nichts machen. Aber, und jetzt hör zu, dann sagt er, vermisch dich mit den Israeliten, lass deine Mädels darüber kommen und so weiter. Lass die Mädchen, mach eine Fete, mach Kirchweih oder was weiß ich, was du da machst. Lad die Leute ein zu einem Fest. Vermisch es. Und die werden wie eine reife Frucht in deine Hände fallen. Unzucht. Denk drüber nach. Durch Unzucht entsteht eine neue Rasse, eine neue Gesellschaft, ein neues Volk. Diese Vermischung. Und genau das ist, was der Teufel will. Er will die Menschheit durch Unzucht verderben. Das war schon bei der Sintflut so. Die Söhne Gottes und die Töchter der Menschen wurden vermischt. Dann gab es Riesen und Dämonen hier auf dieser Erde. Und der Teufel will die Menschheit vermischen. Mit was auch immer. Mit gefallenen Geistern damals in 1. Mose 6 kannst du nachlesen. Vermisch dich nicht. Und das ist, wie deine Seele gesund wird. Reinige deine Seele von der ganzen Vermischung, was da reingekommen ist in dein Leben, was du aufgesaugt hast, was du irgendwo aufgenommen hast, was irgendwo aufgesaugt hast, als du wie ein Staubsauger gelesen hast. Bitte Gott um Blackout, lieber Gott, nimm das aus meinem Verstand raus. In der Bibel heißt es, geht aus von Babel, von dieser Stadt der Verwirrung, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Das geht nicht gut aus. Halte deine Seele und deinen Geist so gut es geht rein. Herr, schütze mich. Herr, bewahre mich, verstehst du? Herr, bedecke mich, dass das mich nicht belastet. Du bist für Gott bestimmt und nur für Gott allein und nicht für die Welt und nicht für den Unglauben und nicht für die Unzucht. Wie heißt es in 1. Korinther 6, Vers 13 bis 20? Ich lese nicht das alles, aber ich kann es zu Hause mal in aller Ruhe durchlesen. Du bist für das Leben bestimmt und nicht für den Tod. Gott hat dir die Augen geöffnet und wachs in dieser Erkenntnis. Wachs in dieser Erkenntnis. Und so wie Gott dich führt in seiner Gegenwart, werde dessen bewusst, lebe in der Kraft Gottes, unter der Leitung des Heiligen Geistes und nicht unter der Gesetzlichkeit. Paulus regt sich so auf, schreibt den Galatern, wer hat euch so aufgehalten? Ihr habt so wunderbar angefangen, ihr wart so brennend im Geist. Und was ist jetzt? Jetzt seid ihr gesetzlich, habt euch beschneiden lassen, haltet den Sabbat wieder. Was macht ihr da? Gott hat dich davon erlöst und werde nicht weiter Sklave des Teufels, wer das auch immer ist. Der Teufel versucht dich über eine Hintertür zu kassieren. Er lockt dich mit seinen Angeboten, mit seinen Vorteilen, Vorzügen und mit dieser irdischen Lust. Ach, weiß, er will nur den kleinen Finger haben. Der Teufel will nicht die ganze Hand haben, nur den kleinen Finger. Du bist in Befriedigung, deine niedrigen Bedürfnisse. Verbinde dich nicht mit den Huren, heißt es hier in 1. Korinther 6, wo ich gelesen habe. Verbinde dich nicht, denn sie sind ein Fleisch. Und Huren und Frau oder Ehefrau, was ist der Unterschied? Beide machen Sex. Aber die eine macht fürs Geld und die andere aus Liebe. Und das ist, was Paulus hier sagt. Pass auf, was Unzucht ist. Unzucht ist Hurerei. Unzucht ist, wenn wir nur alles fürs Geld machen. Gesundheit fürs Geld kaufen. Liebe fürs Geld kaufen. Freude fürs Geld kaufen. Kraft fürs Geld kaufen. Ein Seminar besuchen, da bezahlst du 200-300 Euro oder manchmal vielleicht auch 2000. Eine Hure tut alles fürs Geld. Sie hilft dir fürs Geld. Geld regiert die Welt. Und deshalb, das ist nämlich der Unterschied zwischen Frau, Braut und der Hure. Ein Christ, ein wahrer Christ, der nimmt nicht Geld, der verlangt kein Geld. Also das und das koste ich. Verstehst du? Das ist mein Preis. Eine Hure, Seelsorge fürs Geld, verstehst du? Da bezahlst du für eine Sitzung einige 100 Euro oder vielleicht auch nur 20 Euro. Auch das reicht schon. Ich bete fürs Geld. Auch das ist Hurerei, wenn jemand fürs Geld betet. In der katholischen Kirche werden Messen fürs Geld gelesen. Oder der Ablass, Vergebung der Sünden fürs Geld. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon zur gleichen Zeit dienen. Das ist Hurerei. In dieser Welt macht das System nichts umsonst. Paulus schreibt ganz klar, liest mal 1. Korinther 6, Vers 16 noch weiter. Fliehe der Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, sind außerhalb seines Leibes. Aber wer Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, schreibt Paulus, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, der Heilige Geist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit an eurem Leibe. Lasst dich von dieser Gesellschaft nicht erpressen und manipulieren und kaufen. Der Teufel will die Christen kaufen und wollen, dass die Christen was kaufen bei ihm. Lass dich von diesen Leuten dich nicht kaufen, das ist geistige Hurerei. Die meisten Journalisten, Politiker, Medienleute, Pastoren sind Hurer für mich. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Auch wenn du das nicht verstehst, denk drüber mal nach. Die meisten sind ja ein Teil der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie sind angestellt beim Staat. Ich meine nicht nur, dass du für den Staat arbeitest, sondern sind Diener des Staates. Sie sind fest. Der Staat ist eine feste Einrichtung, ist im Dienst des Satans. Egal, ob es Demokratie ist oder Theokratie ist oder Diktatur ist oder Monarchie ist, da sitzt einer oben und das ist der Teufel. Das ist oben und das ist nicht die Welt Gottes. Wisset ihr nicht, dass der mit einer Hure sich verbindet, also körperliche Gemeinschaft hat, eine Körperschaft ist? Der aber mit dem Herrn verbunden ist, der ist ein Geist. Und Gott will uns gesund machen am Geist, Seele und Leib. Mit dem Herrn verbunden sein. Du kannst nicht mit Gott und dem System dieser Welt verbunden sein. Du kannst nicht mit dem Staat und mit Gott verbunden sein. Und was sagt Jesus, als er verhört wird? Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Mehr nicht. Und das ist nämlich, was der Herr will. Die Staatskirche ist mit Satan verbunden, in aller Liebe. Die tun nicht, was Gott will. Die tun, was der Staat will. Da segnen sie die Waffen. Da segnen sie die Kreuzzüge. Alles das, verstehst du? Der Staat. Die sind mit den Medien verbunden. Die sagen das, was der Staat will, das gesagt wird. Die sind im Dienste des Staates. mit dem Geld. Alles läuft heute vom Geld aus. Die Politik, die Kunst, die Wissenschaft, die Kirche. Ja, man braucht Geld, aber wir sollen nicht vom Geld abhängig sein. Die Macht, das Militär, alles geht nur über das Geld. Wir müssen unabhängig werden vom Geld. Man kann nicht zwei Herren dienen. Wenn du richtig predigst, und deshalb sage ich auch hier ganz frei, wir dienen Gott, wir sind eine freie Gemeinde. Und ich habe schon Monate manchmal, als ich predige, war auf mein Gehalt verzichtet. Ich habe Gott vertraut, lieber verhungere ich, aber ich werde nicht zum Amt gehen, ich werde nicht das tun, ich werde Gott dienen, mit Geld oder ohne Geld. Und Gott hat mich durchgetragen und ich sehe nicht schlecht ernährt aus, in aller Liebe. Verstehst? Wenn du richtig predigst, ja, wird Gott dich versorgen. Wenn du richtig dienst, wenn du richtig lebst, wird Gott dich versorgen. Wer Unzucht begeht, der sündigt an seinem eigenen Leib. Und das ist, was krank macht. Der sündigt gegen sich selbst, gegen seine Erkenntnis, gegen sein Wissen. Der weiß, das ist nicht richtig, aber er tut es trotzdem. Er entblößt, entkleidet sich, zieht sich nackt aus vor dem anderen. Du musst denken, der muss alles offenlegen. Die Hose runterlassen, verstehst du? Du musst alles sagen, wenn du Darlehen willst von denen, Hilfe möchtest von denen, egal von wem, du musst alles offenlegen. Aber wir haben Geheimnisse, ihr Lieben, als Kinder Gottes. Der Teufel weiß, ja, wie er den Menschen so einwickeln kann. Du kommst in Not, wir sind im Bauprojekt. Nicht wir, aber ich sage das auch, manche Gemeinden sind im Bauprojekt und dann müssen sie Kredit aufnehmen und dann irgendwann sagen sie, nein, sie sind nicht mehr kreditwürdig, aber das Reich Gottes wird im Glauben gebaut, nicht auf der Grundlage der Banken. Entweder haben wir das Geld oder wir haben das Geld nicht. Und wenn ich das Geld nicht habe, dann lasse ich es los, die Finger. Dann sage ich, ich mache nicht mit. Das ist nicht der Wille Gottes. Und ich habe in meinem Leben eines gelernt, wenn Gott das Geld nicht mehr fließen lässt, wie wir das brauchen, auf freier Basis, dann sage ich, du, dann müssen wir was anderes suchen. Dann müssen wir umziehen und was anderes tun. Gott leitet und leitet und lenkt uns richtig. Ich denke nur an Elia. Die Raben sind nicht mehr gekommen. Das Wasser ist versickert dort im Bach Krit. Und dann hieß es, ja, wir müssen umziehen, wir müssen weitergehen. Was machen wir? Dann gehst du zu der Witwe nach Sarepta. Die wird dich versorgen. Der Teufel weiß, wer unsere Seele kassieren kann. Und so viele Menschen haben ihre Seele an den Teufel verkauft. Ja, in aller Liebe. Ist so wie im Faust, verstehst du, ein Akt, die Seele verkauft. Dann kriegst du alles, was du willst. Bete mich an und ich will dir alle diese Reiche dieser Welt geben. Das ist Seelenmarkt und Seelenhandel. Und er bekommt ein hartes, gottloses, steiniges Herz. Es verzaubert, der Mensch ist stumpf für Gott. Mein Thema ist Heilung der Seele. Du musst eigentlich dich von diesem Mammondienst lösen, über Bord werfen und sagen, wenn Gott mir das nicht gibt, dann brauche ich das auch nicht. Dann ist nicht der Wille Gottes. Gott ist nicht käuflich. Und jetzt komme ich noch auch zu einem Punkt, wo viele Christen denken, wenn ich 1.000 Euro im Opferkasten werfe, dann wird Gott für mich sorgen. Und hier waren Evangelisten sogar, die haben gesagt, wenn ihr 1.000 Euro spendet, dann werde ich für euch beten. Aber was ist mit dem alten Weiblein, die nicht einmal 100 Euro hat? Aber für die betet er nicht. Nur für die 1.000 Euro spenden. Das ist ein Frevel. Ich habe einen Evangelisten hier in Berlin gehabt. Das hat mich geschockt. Nicky Cruz, der David Wilkerson hat diesen Mann aus der Gosse rausgeholt. Und dieser Nicky Cruz hat hier bei uns tollen Gottesdienst gemacht. Leute wollten ihn hören. Und ich habe ihn nach Berlin gebracht. Und dann sagt er zu mir nachher beim Auf Wiedersehen gehen, ich brauche 2.500 D-Mark. Damals war noch D-Mark-Zeit. Und ich habe im Luxushotel besorgt, die Fahrkosten bezahlt, aber ich brauche noch 2.500 D-Mark. Verstehst du? Was heißt in der Bibel? Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gibt es weiter. Ich war geschockt. Und das sind für mich geistige Hurer. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Die machen alles fürs Geld. Gott hat so viel an dem Nicky Cruz getan. Wenn ich dann seine Geschichte Kreuz und Messerhelden lese und so weiter. Und die Bibel sagt, ihr seid teuer erkauft, verherrlicht Gott an eurem Körper und in eurem Geist. Viele erzählen, was Gott in ihrem Leben getan hat und schlagen Kapital draus. Ja, und mit der Zeit werden sie verdorben, mit der Zeit merken sie nicht, was alles so passiert. Wer fürs Geld etwas tut, der arbeitet gegen Gott. Ihr könnt nicht Gott und Mammon dienen. Und Mammon ist Geld. Und Mammon ist seelenverwandt. Irgendwie, die Seele hängt da zusammen am Geld. Und so viele Menschen denken, ich kann mit dem Geld was kaufen. Du kannst Gesundheit nicht mit Geld kaufen. Du kannst Liebe nicht mit Geld kaufen. Du kannst nicht Freude mit Geld kaufen. Du kannst nicht Frieden mit Geld kaufen. Und die sind gefangen vom Geld, vom Materialismus. Und so ein Hurer oder eine Hure gibt buchstäblich einen Teil ihrer Seele, ihre Gedankengänge und so weiter, ja, dem Mammon ab, tut so als ob, stöhnt und was weiß ich, und er spielt was vor, aber das ist nicht echt. Gott will was Echtes haben und kein Theater. Und deshalb sind viele Menschen nicht gesund, weil sie nur Theater spielen. Da stöhnen sie und was weiß ich. Jeder im Geschlechtsverkehr beteiligte Person entzieht beim sexuellen Austausch dem anderen einen bestimmten Teil, eine DNA. Du kannst, ja, heute, man soll geschützten Sex haben wegen AIDS. Er weiß aber, im geistigen Bereich ist da was dran. Die werden ein Fleisch. In Heilbronn hatte ich einen Mann gehabt, der ist beim Sex, der war verheiratet, hat zwei Kinder gehabt und hat nur einmal Sex außerhalb der Ehe gehabt und plötzlich merkte, der hat AIDS. Mit dem stimmt was nicht. Die Frau hat keinen AIDS gehabt, aber die Frau hat vorher Geschlechtsverkehr gehabt mit einem, der AIDS hatte. Und der ist jetzt tot. Aber, versteht, aber er war unglücklich und das kam raus. Die Ärzte haben festgestellt, sie haben AIDS, lieber Mann. Jeder, ja, da ist ein Austausch. Und wir stehen alle, wir müssen eines Tages vor Gott stehen und wir müssen, da werden Bücher aufgetan. Sex ist von Gott, das ist ganz normal, also ein Geschenk Gottes. Ich bin nicht wie der Lessing, der glaubt, Gott hat den Menschen vom Kopf bis zum Nabel geschaffen und ab dem Nabel der Teufel. Nein, für mich hat Gott den ganzen Menschen geschaffen und er war gut und war sehr gut sogar. Oder hat Mann und Frau geschaffen. Aber für den Mann hier ist eine ganze Welt zusammengebrochen, war sogar ein Kind Gottes. Nur irgendwie mal verführt. Siehe 1. Mose Kapitel 2, Vers 21. Und Gott sagt dem Adam, Adam, schlaf ein. Und er schlief ein hier. Und er nahm dem Adam eine Rippe und schloss dann sein Fleisch wieder zu. Und dann sprach Adam, das ist nun Knochen von meinem Knochen und Fleisch von meinem Fleisch. Die sind eins. Was ist passiert? Was hat Gott dem Adam angetan? Er versetzte sie in einen tiefen Schlaf. Sein Verstand und seine Seele. Und er deckte wieder zu, diese Stelle, diese Wunderstelle, damit nichts in die Quere kommt. Und Gott will nicht, dass etwas in unserem Leben in die Quere kommt, vor allem geistlich. Jetzt mal sexuell ganz abgesehen, vergiss es, Sex heute. Aber geistlich, das ist, spielt so viel zusammen. Das soll nicht dazwischen sein, zwischen mir und meinem Gott. Wir sind mit Gott verbunden. Wir sind mit Gott vermählt. Wie bei der Taufe habe ich den Leuten gesagt, ihr seid jetzt mit Gott verheiratet. Und ja, die Eva war ein Teil von Adams Seele und Adam, ja, war ein Teil von der Eva. Die waren ein Fleisch und ein Körper. Und als die eine gesündigt hat, hat der andere auch gesündigt. Ist mit verführt worden zur Sünde. Die Ehe nimmt einen Mann und eine Frau und verbindet, das macht der Standesbeamte oder der Pfarrer oder der Priester, wer das auch immer ist, und da entsteht ein neues Wesen und da heißt es, und Adam erkannte seine Frau und da wurde der und der geboren. Durch Erkennen, durch Verstehen, durch Wissen, das ist das Wort Erkennen drin. Beim Sex findet ein Austausch statt und bei uns findet im Gebet ein Austausch statt, wenn wir mit Gott reden. Lass zwischen Gott und dir nichts dazwischen kommen. Wenn ein Teil gestört ist, wenn irgendwo ein Fragment ist, von deiner Seele, von deinem Geist, wenn etwas nicht stimmt, dann spürt der andere Teil. In der Seele sogar habe ich so oft erlebt, dass eine Frau sagt, mit meinem Mann stimmt was nicht. Der Mann ist mir so komisch. Ich liebe meinen Mann, das ist wirklich mein Mann. Ich habe ihn aus Gottes Hand genommen, aber er ist komisch. Und es hat sich herausgestellt, dass er in den Puff geht. Dass er nicht sauber ist in der Ehe, verstehst du? Und die Frau spürt das, dass noch jemand anders mit im Spiel ist. Und auch dein Geist, deine Seele spürt, dass jemand anders im Spiel ist. Und du wunderst dich, dass dein Verstand, deine Seele, deine Emotionen zerfetzt sind, auseinanderfliegen. Und dann früher oder später geht die Ehe in Brüche und diese Ehe ist auch in Brüche gegangen. Ja, das Leben versteht keinen Spaß. Auch das geistliche Leben versteht keinen Spaß. Deshalb, wir sollten unsere Beziehung zu Gott ganz besonders überdenken. Deshalb Heilung deiner Seele. Deine Seele ist auf Gott angelegt. Meine Seele schreit zum Herrn, wie der Hirsch nach Wasser schreit, steht in der Bibel. Und du hast eine Sehnsucht nach Gott. Und wer kann deine Seele befriedigen? Kein Mensch. Auch kein Partner. Nur Gott kann deine Seele befriedigen. Aber wenn du mit Gott glücklich und happy bist und ausgewogen bist, nicht spinnen. Manche Leute spinnen. Im Religiösen, verstehst du? Verstehst du? Nein, sei ganz normal. Sei ganz nüchtern, ganz sachlich und sei ausgeglichen. Freue dich am Herrn, wie einer, der eine große Beute gemacht hat. Und dann wirst du merken, dein Ehemann, dein Partner, deine Ehefrau, die wird glücklich sein. Wenn du richtig zu Gott stehst, Bruder, Schwester, ich sage dir ein Geheimnis. Das erzähle ich den Leuten im Eheseminar. Und wenn ich Leuten auf die Ehe vorbereite, ist es so wichtig, dass der Mann der Priester des Hauses ist und unter Gott steht. Und wenn der Mann unter Gott steht, dann wird es für die Frau kein Problem sein, den Mann als ihr Haupt zu akzeptieren. Und wenn die Frau ihren Mann als ihr Haupt akzeptiert, wird kein Problem sein, dass die Kinder die Mutter akzeptieren und nicht nur die Alte oder der Alte da. Und wir haben ein Autoritätsproblem. Und das fängt hier mit der Heilung der Seele. Und viele Frauen machen eine große Dummheit. Die nehmen dann die Stelle von dem Mann ein, was der Mann sein soll als Priester des Hauses. Nein, du solltest den Stuhl sagen, reserviert. Verstehst du, für meinen Mann, den ich geheiratet habe, der mich mein Ja gegeben hat, ist reserviert. Oder die Frau, verstehst du, übernimmt nicht die Rolle des anderen. Jeder hat seinen Part zu spielen und seine Arbeit zu tun. Und wenn du die Arbeit getan hast, dann wird es wohl sein. Menschen brauchen eine göttliche Wiederherstellung, nicht eine menschliche Wiederherstellung. Dass Gott dich wiederherstellt. Er weidet mich auf eine grüne Wiese, führt mich zum frischen Wasser. Wenn du glücklich bist und ausgefüllt bist und zufrieden bist und dankbar bist, das strahlt in deiner Umgebung aus. Und es muss radikal sein und wirklich sein. Diese Defragmentierung, die muss aufgehoben werden, muss eine Neuordnung in deinem Leben passieren. Und da musst du erstmal vieles gelöscht werden, bevor du geheilt wirst. Und deshalb Heilung der Seele. Der Herr muss sich auf den Arm nehmen und dich hindurchtragen und bestimmte Sachen wegnehmen, befreit von Flüchen, von Belastungen, von diesen geistigen Viren. Die müssen gelöscht werden. Weißt du, wir haben das alles in der Welt übernommen. So diese ganzen Trojaner und die ganzen Viren, verstehst du? Wir haben das alles übernommen und es ist alles in uns drin. Und es muss jetzt alles geklärt und gereinigt werden. Du brauchst eine ganz neue Beziehung zum Herrn. Und dann hast du auch eine ganz andere Beziehung zu den Mitmenschen. Und das bestimmt deinen Geist und deine Seele, Bruder, Schwester. Viele falsche Beziehungen zerstören den Charakter, die Persönlichkeit, unser Wesen. Ich denke nur, die Kinder Israels, sie tanzen um das goldene Kalb. Und das hinterließ Spuren in ihrem Leben. Die ganze Wüstenwanderung war davon geprägt. Die haben keinen Schmuck mehr gehabt. Und die Ägypter haben so viel Schmuck denen gegeben. Da waren sie behängt. Die haben Nasenringe gehabt, Ohrringe gehabt, was weiß ich, Fußringe gehabt. Alle möglichen Ringe haben sie gehabt. Das haben sie alles eingeschmolzen für das goldene Kalb. Und jetzt haben sie nichts mehr. Paulus sagt, wir sollen mit dem Herrn verbunden sein. Mit wem man umgeht, mit dem ist man auch verbunden. Mit dem Herrn zuerst mal. Und wenn du mit Gott verbunden bist, wirst du mit deinem Partner, mit deiner Familie verbunden sein. Und die Familie ist A und O. Freunde gehen, die kannst du vergessen. Mitmenschen gehen, aber deine Familie bleibt. Und Blut ist stärker als Wasser. Das bleibt. Ist Gott dein Partner? Bist du mit ihm verbunden? Bist du mit ihm ein Geist? Bist du mit Gott eine Meinung? Und wenn du so mit Gott verbunden bist, weißt du, deine Seele wird sich erholen. Du wirst wiederhergestellt. Du bist ein Geisteswesen. Und unsere Verbindungen und Freundschaften und so weiter, die haben Auswirkungen auf unsere Persönlichkeit. In der Bibel heißt es, wer der Welt Freund sein wird, der wird Welt Gottes Feind sein. Gott duldet niemand dazwischen. Du kannst nicht für die anderen garantieren und gerade stehen. Aber für dich. Ich kann für mich gerade stehen. Ich kann für niemanden gerade stehen. Nicht einmal für meine Frau, meine Kinder, meine Familie. Ich muss selber gerade stehen für mich selbst. Und wenn ich gerade stehe für mich selbst, dann wird Gott auch das andere sorgen und wohl machen. unsere Freundschaften, unsere Gemeinschaft, unser Miteinander und so weiter hat weitreichende Folgen. Wenn ich dich habe, Herr, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Beschäftige dich nicht mit anderen Religionen. Das ist schon wieder geistige Hurerei. Beschäftige dich nicht mit Buddhismus, Hinduismus, Islam und so weiter. Das hat Konsequenzen. Das ist Hurerei. Mit der Esoterik, mit Spiritismus. Ja, wie haben diese Völker Gott angebetet? Ich möchte gerne wissen. Verstehst du? Gott hat verboten den Israeliten. Fragt nicht, wie die Völker, diese Kanaaniter, ihre Götter angebetet haben. Wenn ihr nach ihren Göttern fragt, ich werde den Fluch, den ich über sie gebracht habe, auch über euch bringen. Wir wissen, was so ein Fluch, Nationalfluch ist. Wir haben den Pergamonaltar hier in Berlin. Und als der aufgebaut wurde und eingeweiht wurde, da gab es den Ersten Weltkrieg. Deutschland wurde zerteilt und geviertelt. Das ist ein Zeichen vom Fluch. Da geht alles auseinander. Ja, und ich weiß, wo du wohnst. Gott weiß, wie das ist. So, und die Israeliten hatten große Probleme mit Tanzen um das goldene Kalb. Das war Ehebruch, Unzucht, was sie getrieben haben mit den Moabitern. Sie haben sie aufgenommen, kirchweih gemacht. Ach, das sind so nette Menschen, so nette Mädels, so nette Jungs. Und was ist passiert? Im Volk Gottes herrschte viel Weiberei. Ich denke nur an Salomo, der hat 900 Frauen gehabt. Der hat auf der einen Seite den Tempel Gottes gebaut mit der einen Hand und auf dem anderen Hügel hat er ja die ganzen Häuser gebaut für die Götzen, die die Frauen mitgebracht haben von Tyrus, was weiß ich, Ägypten oder wo auch immer. Was hat Gott auf dem Apostelkonzil den Christen mitgeteilt und gesagt, was sie tun sollen? Sie sollen sich enthalten von der Hurerei und Unzucht. Und das ist, du darfst dich nicht mit dem Heidentum vermischen. Das ist nämlich nicht nur sexuell, sondern hier Vermischung mit dem Erstickten. Das, was kein Leben hat. Also ein paar Sachen haben wir gesagt. Hier, lies mal Apostelgeschichte 15, was dort steht. Selbst wenn sie christlich sind, das sagt noch gar nichts, was alles von Christus ist. So vieles läuft unter dem christlichen Namen. Das ganze C, die CDU, CSU, was weiß ich, wie viel S ist, was es alles noch gibt. Verstehst du? Alles so religiös. Weißt du, die Jehovas Zeugen, Mormonen, Neuapostolische Scientologie, christliche Wissenschaft, irgendwelche Schwärmerei, Wohlstandsevangelium oder Ökumen und die ganze Geistheilerei, das ist Unzucht, das ist Hurerei. Wenn du dich mit diesen beschäftigst, das sind auch so nette Menschen. Ja, auch der Teufel ist sehr nett. Ich habe noch nie einen schlechten Teufel gesehen. Höchstens, wenn er einen schlechten Tag gehabt hat. Aber sonst, der Teufel ist ein netter Teufel. Der kommt als Engel des Lichts. So kommt er den Menschen entgegen. Ja. Wir sollen auch aufhören hier mit dem ganzen Hurergeist. Guck mal, da vor Jahren gab es das Gebet, das Friedensgebet in Assisi. Da hat man oben aufs Tabernakel, wo das Abendmahl bei den Katholiken ist, hat man eine Buddha-Statue draufgesetzt. Und dann weiter, und da betet der Papst, dann betet die Juden, da beten die Hindus und die beten alle um den Frieden. Ja, alle wollen Frieden haben. Aber ohne Gott und ohne Jesus gibt es keinen Frieden. In aller Liebe. Alles ist nur Spinnerei. Und deshalb sagt die Bibel, geht aus von diesen ganzen geistigen Ehebrecher und Hurer. Und in der Bibel, die letzten paar Kapitel, da ist die Rede von der Hure Babylon, die mit den Völkern da Hurerei treibt, verkauft sogar die Seelen und vergiftet die Menschen und macht die Menschen zu Feinden Gottes, bringt die Menschen von Gott ab. Und dann passiert es über Nacht, dass es alles zusammenbricht. Und wer mit der Gesellschaft geht, der geht unter, wenn die Gesellschaft untergeht. Heilung der Seele ist mein Thema. Beim David war seine Seele zerrissen zeitlang. Lies mal Psalm 7. Da liest selbst der Mann Gottes, der nach dem Herzen Gottes war, da war die Seele zerrissen. Da wird von den Geistern verfolgt, hat sich eingelassen und ja, er hat musiziert und beim Saul ist der böse Geist ausgefallen und irgendwo ist er dann in den lieben David eingefahren, als er mit dem Speer nach ihm geworfen hat. Und jetzt hat er keine Ruhe. Er war ihn bitterlich. Er sieht ja die ganze Verbindung mit David und Saul. Der Saul saugt meine ganze Kraft mir aus. Und dann macht er sogar Freundschaft mit dem Jonathan. Und in dem Gebet Davids wird klar, ja, der Feind hat irgendwo gesetzliche Anrichter. Und wenn der Feind irgendwo gesetzliche Anrichter an uns hat, dann macht er uns traurig, depressiv, schwermütig, fragmentiert unsere Seele. Es zahlt sich nicht aus. Da kommen Zweifel und Nöte in unserem Leben. Bis David so richtig zum Herrn fand. in 1. Könige 18, 21, man zwingt zwischen, ja, man ist zwischen zwei Seiten, zwei Meinungen, zwei Ansichten, zwei Welten. Und Elia fragt, wie lange wollt ihr auf beide Seiten hinken? Ist Gott Gott, betet ihn an. Ist Baal Gott, betet ihn an. Die Seele bleibt krank, wenn wir so dazwischen stehen. Und das ist das große Problem bei der Christen heute und überhaupt bei den Menschen. Die stehen irgendwo dazwischen. Die sind nicht schwarz und die sind ja auch nicht weiß. Die sind so Mischlinge. Und Gott hat was gegen Mischlinge. Lies Jakobus Kapitel 1, Vers 5 und folgende Verse. Du kannst ja für deine Seligkeit nur eines tun, dass du einseitig wirst. Dass du auf der Seite Gottes hängst. Oder alles andere stehen bleibst. Herr, wenn ich dich nur habe. Ich muss nicht alles verstehen. Ich muss nicht überall gewesen sein. Ich muss nicht alles gesehen haben. Ich muss nicht alles erlebt haben. Du reichst mir aus, lieber Gott. Ich habe Menschen erlebt. Sie wurden automatisch gesund, als sie sich ganz für den Herrn entschieden haben. Ja? Als sie Ja zum Herrn gesagt haben. Sie wurden automatisch gesund, ohne Gebet. Wenn Gott Gott ist, lass Gott Gott sein und tu die ganzen Götter, die in deinem Hause sind, aus deinem Haus raus. Du sagst ja, bei mir ist nichts. Ich kenne diese Geschichte, die habe ich euch erzählt schon ein paar Mal. Mein eigener Sohn beginnt mit 10 Jahren ins Bett zu nässen. Und ich frage, was da los ist. Und finde nichts. Wir gehen zum Arzt, der Arzt findet nichts. Der Arzt schickt zum Psychologen. Und dann bin ich beim Psychologen. Und dann sagt der Psychologe, Herr Matudis, Sie haben selbst Psychologie studiert. Sie müssen selbst wissen. Ich weiß, ich finde keine Lösung, was mit dem Jungen los ist. Warum ins Bett macht. Und eines Tages bete ich und Gott muss uns auf die Spur bringen. Gott muss uns die Augen öffnen. Gott muss uns das Übel aufdecken. Und ich bete so an meinem Stuhl und dann gucke ich nach oben und oben hängen 3 Masken, die mir ein lieber Bruder aus Togo gebracht hat. Und ich habe gesagt, sind die besprochen? Sind sie den Göttern geweiht? Nein, das hat mein Bruder geschnitzt. Aber es sind so Masken, was bei uns im Land auf Land ab ist und so weiter. Und dann bete ich und dann denke ich zuerst mal, betest du hier die Götter an? 3 solche Masken hängen an der Decke, an der Wand. Und soll das Problem sein? Soll das Problem sein, dass mein Junge ins Bett macht? Und dann habe ich genau nachgeguckt, so mit meiner Frau dann diskutiert. Also ich glaube, ich habe es gefunden, die Lösung, was die Lösung ist. Seitdem ich die Masken aufgehängt habe, fing das Bettnässen an. Und dann habe ich gesagt, das muss raus, egal von wo kommt, selbst von lieben Gott kommt, ich schmeiße es raus. Und dann habe ich die noch gewartet. Zuerst kam der Teufel, ja, das könntest du im Naturkundemuseum geben, das könntest du irgendwie noch dort unterbringen. Nein, ich habe gesagt, es kommt raus, da versündigen sich dann noch andere. Und was mache ich? Ich habe eine Tüte gesteckt, diese 3 Bilder rein, diese 3 Masken dort reingesteckt und dann höre ich die Müllabfuhr, komm schnell runter und abgegeben, dass es kein Zurück mehr gibt. Und von dem Tag hörte mein Junge das Bettnässen auf. Das ist Seelsorge, Leute. Ich will dir helfen, du löst die Probleme, schau, was in deinem Haus ist. Seit wann hast du das Problem mit deiner Seele, mit deinem Geist, mit deinem Körper? Seit wann hast du es? Du kannst nicht mehr auf alle Hochzeiten tanzen. Du kannst nicht mehr überall mitmachen. Weißt du, manchmal hilft kein Gebet. Und meistens hilft gar kein Gebet. Brauchst gar nicht beten. Löse das Problem, das in deinem Hause ist. In deinem Leben. Oder wo auch immer ist. Wenn man aufhört, ein Hurer zu sein, kommt der Segen Gottes wieder zurück. Und Gott macht eine ganze Sache, wenn du nicht mehr weiter flirtest und dem Fleisch nachläufst. 2. Petrus Kapitel 2, Vers 10 und nächsten Verse hier. Weißt du, wenn wir nicht mehr herumhuren, geistlich meine ich hier, dann wird unser Leben stabil. Wir sollen ganz an dem Herrn hängen. Deine geistliche Hurerei bringt Unglück und Verderben in deinem Haus. Was es auch immer ist, du kannst nicht auf 2 Hochzeiten tanzen, laut Petrus Kapitel 2, Vers 10. Und geistliche Hurerei macht dich geistlich instabil, bekleckert deine Seele, trennt dich von dem Herrn. Ist hart, was ich sage. In der Psychologie sagt man, wer einmal zu einer Hure geht, der geht immer zu einer Hure. Ja, der kann es nicht mehr lassen. Der wird immer wieder rückfällig. Und deshalb, dann ist auch kein Beichten. Und du kannst beichten, so viel du willst. Die Sünde muss gebrochen werden und muss sagen, nein, ich habe mich entschieden für diese Sache und ich bleibe bei dieser Sache. Ich lasse mich nicht den Weg Biliams ich werde nicht den Weg des Biliams gehen. Und in der Bibel heißt es, wir sollen nicht den Weg Biliams gehen. Und den Weg Kains auch. Aber Biliam hier, er war ein falscher Prophet, der weissagte, und was fromm, und seine Prophetien stimmten bis jetzt. Aber wie gesagt, der Weg Biliams, dass du Kompromisse machst, dass die bringen dich ins Grab, die ruinieren dich, die zerstören deinen Verstand und deine Seele. Und Petrus macht hier deutlich, dass diejenigen, deren Leben von Unreinheit erfüllt sind, dass das Fleisch befleckt wird, der Geist befleckt wird, die Seele befleckt wird. Und wir sollen unsträflich sein, wenn wir uns bekehrt haben, bis an den Tag Jesu Christi, bis Jesus kommt. Und wir sollen von niemand abhängig sein. Und vor allem, dass ich was kaufe. Hurerei ist käufliche Liebe. Ja, ich brauche keine käufliche Liebe, sondern ich brauche die freiwillige Liebe oder gar keine Liebe. Und Jesus liebt mich bedingungslos. Halleluja. In all den alten Religionen, hör mir zu, warum die Hurerei so angekreidet wird in der Bibel und so, ja, ein rotes Tuch dort ist. In den alten Religionen waren die Fruchtbarkeitskulte weit verbreitet, vor allem in Kanaan, in diese Gebiete, um Israel herum. Jede Jungfrau wurde zuerst mal in den Tempel gebracht und musste Sex mit einem fremden Mann haben, wurde entjungfert und dann erst wurde die Ehe geschlossen. Eine Katastrophe. Selbst die Juden haben diese Praxis gehabt. Lies mal 1. Mose 38. Da geht der Juda, der Stammvater der Juden, zu einem Hurenbock. Als Hurenbock, verstehst du? Und betreibt Hurerei. Und zeugt bei der Tamar ein Kind. Und da kommt der Nachkomme, der nachher später David weiterentwickelt hat. Also der Teufel versucht uns in die Falle zu locken. Ja, die machen alles so. Verstehst? Nein, Kinder Gottes machen nicht mehr mit, was alle machen. Kinder Gottes gehen ihren Weg konsequent und kompromisslos. Wer Jesus angehört, der will nichts mehr anderes. Selbst wenn ein Engelwesen hier kommt und irgendwas ihnen verzählt und verzapft, er braucht keine Macht von irgendjemand anders. Meine Kraft kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich brauche keinen anderen Führer, keinen anderen Offenbarer, keinen anderen Messias, keinen anderen Christus. Die Augen der Unerlösten sind voller Ehebruch und Unzucht, heißt es in der Bibel. Und sie sind und bleiben Hurer und ihre Seele ist zerrissen. Ihre Seele ist nicht gesund, sind gespalten, sind zufrieden, sind krank. Die Unerlösten wollen immer nur kaufen, kaufen, kaufen und bezahlen. Und es kommt auch, ich muss ja was dafür tun, ich muss mich anstrengen, ich muss was leisten. Nein, die Gnade ist umsonst, die kannst nicht kaufen. Die wollen Liebe kaufen, sie wollen Erlösung kaufen, sie wollen Heilung kaufen, sie wollen Segen kaufen, sie wollen Vollmacht kaufen, sie wollen den Heiligen Geist sogar kaufen, wie der Simon der Zauberer. Nein, wir tanzen nicht ums Geld. Umsonst haben wir empfangen und umsonst gehen wir weiter. Und umsonst nehmen wir die Segnung Gottes einfach in Anspruch. Gott hat alles, was wir brauchen, uns umsonst gegeben. Halleluja. Und dann ja, müssen wir nicht woanders suchen. Und in der Bibel heißt es, warum gebt ihr Geld aus für Dinge, die euch doch nichts bringen? Kauft Brot und nicht irgendwie was Brot, was euch nicht satt macht oder Wasser, wo euch nicht den Durst durchlässt. Wir sollen aufhören zu kaufen und was kaufen wollen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der beste Arzt bist. Du hast uns schon in so vielen Fällen geholfen und hilf meinen Freunden, dass sie eine ganze Sache radikal machen. Heile ihre Seele und ihren Geist, Herr Jesus. Hilf, dass sie das annehmen, was du ihnen gibst, umsonst und allein aus Gnaden. Herr, und dass nicht jemand rühmen kann und sagen, ich hab's gekauft, ich hab's verdient. Nein, wir haben nichts verdient. Wir haben nur Gericht und Strafe verdient. Aber du gibst uns Gnade, Liebe und Freude und Frieden. Halleluja. Ich preise deinen Namen, Jesus. Und ich segne alle, die dein Wort gehört haben. Auch wenn sie vielleicht schockiert worden sind. Hilf, dass sie wieder zurechtkommen. Dass sie ganz entschieden sind, Jesus zu folgen. Egal, das Kreuz vor ihnen, der Sieg vor ihnen, das Leben vor ihnen und alles andere bleibt weit, 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 weit zurück. In Jesu Namen. Amen.